Es gibt niemanden, der so erfolgreich verhandelt wie eine Frau, wenn sie für jemand anderen verhandelt.
Das hat eine alte Chefin immer gesagt, wer fragt, der führt. Und du kannst natürlich auch immer Fragen stellen.
Weil wenn du es forderst, wirst du es halt eher bekommen.
Ihr dürft Geld verdienen. Ihr dürft das.
Dieser Podcast wird unterstützt von Comdirect.
Hallo und herzlich willkommen im Schwungmasse-Podcast der Initiative Finanzheldinnen. Ich bin Alicia und wenn diese Folge rauskommt, ist Equal Pay Day 2026, also Freitag, der 27. Februar. Dieses Datum macht symbolisch auf die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen aufmerksam. Bis heute haben wir Frauen gratis gearbeitet, während unsere Kollegen bereits seit Jahresbeginn entlohnt wurden. Der Gender Pay Gap lag laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2025 bei 16%. 16% haben Frauen pro Stunde weniger verdient als Männer. Hier spricht man vom unbereinigten Gender Pay Gap, also über alle Berufe und Branchen verteilt. Vergleicht man die Verdienste von Frauen und Männern, die zum Beispiel die gleiche Qualifikation oder eine vergleichbare Tätigkeit ausüben, liegt das geschlechtsspezifische Lohngefälle bei 6%. Warum ist der unbereinigte Gender Pay Gap aber so hoch? Die Gründe dafür sind vielschichtig. Viele lassen sich auf unsere Gesellschaftsstrukturen und Rollenbilder zurückführen. Es gibt aber auch immer noch viele Berufe und Branchen, die besonders von Frauen geprägt sind und in der Regel schlechter entlohnt werden. Weiterhin haben Frauen eine andere Erwerbsbiografie als Männer, arbeiten häufiger in Teilzeit und sind in Führungspositionen unterrepräsentiert. Nach dieser Podcast-Folge sollst du wissen, was jede von uns tun kann, um diese Lücken weiter zu schließen. Die Gehaltsverhandlung als Schraube zur Einkommensverbesserung steht dabei heute im Fokus. Und dafür habe ich Tipps und prägnante Aussagen unserer Expertin hier im Podcast zusammengetragen. Los geht's mit Claudia Irsfeld. Sie ist Trainerin für Karriere- und Gehaltsverhandlungen und war in Folge 62 zu Gast. Gemeinsam mit meiner Kollegin Katrin hat sie nochmal im Detail über die 6% unbereinigten Gender Pay Gap und die Gründe gesprochen.
Wenn überhaupt, dann sind es eben diese 6%, die da übrig bleiben. Und da spricht man davon, dass diese 6% eben durch Ungleichbehandlung zwischen Männern und Frauen in Gehaltsfragen zustande kommen, durch stereotypische Rollenbilder und eben durch das Verhandlungsverhalten. Und da können wir vielleicht auch gleich nochmal tiefer drauf eingehen. Grundsätzlich glaube ich aber, dass auch bei diesem anderen Anteil natürlich Rollenbilder eine Rolle spielen, weil wer sagt denn, dass Frauen in Teilzeit arbeiten sollten, wenn eben verstärkt Kinder kommen? Oder oft ist das die Situation. Oder wer sagt, dass Frauen Erwerbsunterbrechung haben, wenn Elternzeiten genommen werden oder auch Zeiten für die Pflege? Und das hat meiner Ansicht nach, das kann man strukturell, statistisch erklären. Auf der anderen Seite hat auch das etwas mit Rollenbildern zu tun, die wir alle im Kopf haben.
Was können wir nun für uns im Alltag, in unserem Leben ändern? Einerseits in der Partnerschaft über die Verteilung von Care- und Erwerbsarbeit sprechen. Aber auch ein Netzwerk bilden, um nicht alle Verantwortlichkeiten alleine tragen zu müssen. Strukturell gesehen braucht es natürlich mehr Betreuungsplätze. Über das Ehegattensplitting und dessen Anreize kann diskutiert werden. Und in den Unternehmen braucht es Transparenz über die Verdienstmöglichkeiten. Claudia Irsfeld ergänzt nochmal in Folge 62.
Wir Frauen werden das nicht alleine schaffen, sondern wir sind alle gefordert, die wir gerade angesprochen haben. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir auch durchaus unseren Teil dazu beitragen können. Und das können wir auch noch verstärken, indem wir eben auch überhaupt über Gehalt sprechen und Geld sprechen. Und das den eigenen Einfluss, auch wenn wir dann in Führungspositionen sind oder eben in Entscheidungspositionen, dass wir den Einfluss nutzen, um auch was zu ändern. Das heißt auch, sprich, Frauen fördern und wir Fragen stellen, wieso ist das so? Was steckt dahinter? Und das können auch alle Frauen in Bewerbungsgesprächen tun. Also sich da auch wirklich überlegen, was ist mir wichtig, was möchte ich erfahren, zu fragen, was wird für Frauen getan, wie stellen sie sicher, dass sie gleich bezahlen. Das bringt Unternehmen auch ins Nachdenken und hoffentlich dann auch irgendwann zu Veränderungen, dass eben diese eben genannte Transparenz hergestellt wird. Und zum Schluss natürlich, jede Frau sollte sich auch wirklich, oder es hilft, sich da wirklich auch gut auf die Gehaltsverhandlungen vorzubereiten.
Und genau da gehen wir jetzt tiefer rein. Die Vorbereitung für eine erfolgreiche Gehaltsverhandlung ist das A und O. Unsere Leitung der Initiative Svetlana hat direkt einen kleinen Hack parat, wie dir das Ganze leichter fallen kann.
Und zwar verhandle vielleicht für eine Person, die du selbst sehr schätzt. Das kann im Zweifel deine gute Freundin sein, weil für die kannst du ihre Stärken und Leistungen super gut aufzählen. Und dadurch wirst du viel objektiver. Und das hilft dir wirklich in der Verhandlung, weil du damit eine stärkere Position beziehen kannst.
Aber ganz ehrlich, für einen lieben Menschen zu verhandeln fühlt sich trotzdem einfach leichter an als für mich selbst. Aber warum ist das so? Die Erklärung dafür hat nochmal Claudia.
Das, was du gerade beschrieben hast, das geht mir so und es geht so gut wie jeder Frau so, mit der ich spreche, dass dieses für andere Einstehen, Verhandeln total einfach ist. Und dass wir da auch erfolgreich sind. Da sind wir Weltmeisterin. Also da gibt es Studien. Es gibt niemanden, der so erfolgreich verhandelt wie eine Frau, wenn sie für jemand anderen verhandelt. Und das bricht aber ein, wenn wir das für uns selber tun. Und das war für mich auch so ein Punkt, mich mit der Thematik näher zu befassen, weil ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Das heißt also, Frauen können verhandeln, das ist keine Eigenschaft von uns, dass wir, wenn wir für uns auftreten oder verhandeln, eben bescheiden auftreten und den Eindruck erwecken, als könnten wir nicht verhandeln. Das ist ja nicht so, weil sonst würde das ja auch für andere nicht gut funktionieren. Also das heißt, per se haben wir die Kompetenz zu verhandeln. Aber irgendwie stoppt uns da was, wenn wir das für uns selber tun. Und da war für mich das Aha-Erlebnis vor einigen Jahren, wo ich verstanden habe, aha, das sind also Gender-Stereotypes, die hier wirken, dass bestimmte Zuschreibungen und Rollenbilder es Männern einfacher macht, als Frauen für sich selber zu verhandeln.
Und zum Beispiel welche?
Genau, also das hat sozusagen seinen Ursprung darin, dass Männern bestimmte Verhalten zugeschrieben werden und Eigenschaften. Also man sagt, oder die Zuschreibung für Männer ist, dass sie sich handlungsorientiert verhalten. Das heißt, sie treten selbstbewusst, führungsstark, ehrgeizig auf. Und Frauen wird ein gemeinschaftlich orientiertes Verhalten zugeschrieben. Das heißt, ihnen wird zugeschrieben, sie sind fürsorglich, bescheiden, nett, freundlich. Und wenn ich jetzt aber in Gehaltsverhandlungssituationen gehe oder aber auch später in Führungspositionen, dann sind das Verhaltensweisen, die dort gefordert werden, die sind handlungsorientiert. Das heißt, also irgendwie wird von mir erwartet, dass ich ja in Gehaltsverhandlungsgesprächen schon auch einfach verhandle, etwas fordere und dann ist es, also dann geht es nicht mehr konform mit den Zuschreibungen und Erwartungen, die an mich gestellt werden als Frau. Und dadurch komme ich in, ja, wird dieses Verhalten, was ich dort zeige und wo ich ja, wenn man so möchte, die Norm verletze, das wird oft mit Sympathieverlust sanktioniert. Und das merke ich dann, indem vielleicht mal, wenn mein Kollege so auftritt, dann wird gesagt, ja Mensch, der ist aber zielorientiert, der hat die Sache im Griff und der weiß, wo es lang geht und was er haben möchte. Das finde ich sympathisch. Und dem spreche ich auch entsprechende Kompetenzen zu. Wenn ich aber als Frau so auftrete, dann findet man mich vielleicht auch kompetent. Aber die Beurteilung meines Verhaltens ist eine andere. Das wird oft empfunden als Mensch, sag mal, ein bisschen zickig. Und ob das jetzt so diese Fokussierung vielleicht auf Geld, wenn wir in Verhandlungen sind oder so fordernd aufzutreten, das ist irgendwie unangenehm. Und das heißt also, ein Verhalten, sprich selbstbewusstes, forderndes Auftreten, wird unterschiedlich bewertet. Und genau das ist das, womit wir Frauen an unterschiedlichen Stellen ja umgehen müssen.
Und wie schaffen wir es dann, wenn wir sagen, okay, wir wollen natürlich aber auch für uns ja einstehen und ich meine, ich mache einen guten Job, ich möchte dafür auch angemessen bezahlt werden und wenn ich jetzt wüsste irgendwie, dass mein Kollege zum Beispiel den gleichen Job oder einen ähnlichen Job wesentlich mehr verdienen würde, fände ich das mehr als ungerecht irgendwie, weil ich leiste ja wirklich sehr viel und finde, ich mache einen guten Job so. Und das heißt natürlich, ich kenne das, was du erzählt hast tatsächlich und man ertappt sich ja manchmal auch selber irgendwie mit dabei, wo man sich dann wieder denkt, wieso kommst du ja schon wieder in diese Rollenbilder rein? Es ist ja wirklich absolut gender-rollenbedingtes Verhalten, was uns irgendwie auch eindoktriniert worden ist. Wie muss ein Mann sein? Wie muss eine Frau sein? Und daran messen wir im Prinzip alles. Wie kann ich mich denn aber, wenn ich sage, ich möchte mich sozusagen nicht verstellen, ich möchte vielleicht auch irgendwie jetzt nicht natürlich irgendwie unsympathisch rüberkommen, aber trotzdem meinen selbstbewussten Standpunkt irgendwie durchbringen in der Gehaltsverhandlung, wie kann ich mich denn dann da am besten, ja, verhalten, welche Methoden kann ich vielleicht auch anwenden, um sozusagen diesen Vertrauens-Sympathieverlust nicht zu haben, aber gleichzeitig auch eben dieses Selbstbewusstsein auszustrahlen?
Ich sage immer, sowohl bei den Frauen, aber auch wenn ich mich mit Unternehmensvertretungen unterhalte, ich glaube, der erste Schritt ist einfach mal zu akzeptieren, dass das so ist und dann damit etwas zu tun.
Also, Selbstkonzepte hinterfragen, aber auch die eigenen Glaubenssätze überprüfen, wie ich über Geld denke, was Geld für mich bedeutet und das als Grundlage verstehen, erfolgreich über das eigene Gehalt verhandeln zu können. Von der Selbstreflexion jetzt also kommend, wollen wir uns nun dem Aufbau eines Gehaltsgesprächs nähern und hören dazu nochmal einen kurzen Ausschnitt aus der Folge mit Katrin und Claudia.
Also in der Regel ist es so, dass diese Gespräche meistens so ablaufen, dass es tatsächlich so ist, dass es erstmal darum geht, also gerade wenn es um Gehaltsanpassung geht, was bringe ich denn mit, was habe ich geleistet im Jahr, welche Verantwortung habe ich übernommen, welche Projekte sind vielleicht erfolgreich gelaufen, was habe ich vorangetrieben. Also das ist etwas, das empfehle ich jeder Frau und auch jedem Mann, das sollte ich als arbeitnehmende Person immer in der Tasche haben. Also der Tipp ist einfach so ein Erfolgstagebuch zu schreiben, ob das jetzt wo auch immer das dokumentiert wird, weil oftmals werden ja Gespräche immer erst einmal im Jahr geführt und da geht es darum, das präsent zu haben, was vor 11 Monaten passiert ist. Also ich weiß schon oftmals nicht mehr, was ich vor 3 Monaten gemacht habe. Also da
ich auch nicht.
Genau, also da, ich meine, da ist die Zeit im Moment ja auch, also alles wird schneller und jeder ist an unterschiedlichen Stellen involviert und sich da ab und an mal Zeit zu nehmen, vielleicht einmal die Woche, einmal im Monat und das Revue passieren zu lassen. Was ist denn, was habe ich gemacht? Was ist da mal rausgekommen? Was ist eigentlich cool gewesen? Was möchte ich, dass das auch präsent ist bei meiner Führungskraft beziehungsweise bei den Personen, die über Gehalt entscheiden? Und da sind wir, oder habe ich eben schon 2 weitere Dinge erwähnt. Also nicht überall ist es ja so, dass automatisch über Geld gesprochen wird. Also das heißt, es geht auch darum, erstmal Gelegenheiten zu schaffen, um überhaupt über Geld zu sprechen. Wenn ich sowieso oder wenn ich keinen Termin habe, dann empfehle ich, dafür zu sorgen, dass es solche Termine gibt und das auch mit der Führungskraft abzusprechen. Mein Tipp ist, mindestens einmal im Jahr sowas zu tun. Und in der Regel wird dann eben nicht nur über Geld, sondern eben dort auch über die Leistung gesprochen. Und da muss ich ja vorher mal recherchieren, wer entscheidet denn eigentlich über mein Gehalt? Und wie läuft das ab? auch das ist bei vielen Unternehmen gar nicht so transparent. Und das dann dafür zu sorgen, dass die Person, die dafür entscheidet oder die mitentscheidet, die es alleine entscheidet, das kommt sicherlich auch auf die Unternehmensgröße drauf an, dass genau diese Person oder Personen mit den Informationen versorgt sind, die sie dann benötigen. Sprich, was habe ich denn eigentlich geleistet? Welches Potenzial wird mir zugeschrieben? Was sind so meine Wünsche für die Zukunft? Und das ist erstmal so der grobe Rahmen. Und für das Gespräch selber, das hattest du ja auch gefragt, ist, dass ich mich auch vorbereite und mich frage, wo möchte ich denn hin? Was ist mir wichtig neben der eigentlichen Gehaltsthematik? Also, dass ich da auch mir einen größeren Rahmen setze und sage, was könnte ich in 2 Jahren, in 3 Jahren tun? Und was sind meine Perspektiven? Was möchte ich da erreichen? Und originär auf das Gehalt bezogen, ist es absolut wichtig, sich natürlich auch eine Idee zu verschaffen. Was ist denn eigentlich meine Forderung, die ich gerne erfüllt haben möchte und die ich auch für realistisch halte? Und was ist so mein Minimum und was wäre super? Und gerade die Thematik ist natürlich für den Berufseinstieg auch nochmal oder für den Jobwechsel eklatant wichtig, weil damit setze ich so einen Lock. Ja, also es macht einen Unterschied, ob ich mit 10.000 mehr oder weniger Euro pro Jahr starte. Und da setze ich sozusagen auf der Latte schon mal den Punkt. Und später bei den eben genannten Anpassungen geht es eben in kleineren Schritten vorwärts.
An der Stelle machen wir einen kurzen Break und lassen eine weitere Expertin, und zwar Claudia Kimmich, zu Wort kommen, die das Thema Ziele weiter beleuchtet und die Frage beantwortet, wie viel kann ich denn nun fordern?
Also da bei dem Inhaltlichen auch ganz klar natürlich für den Wert des Ziels, also was ist mein Minimumziel, meine Schmerzgrenze, unter der muss ich nicht dringend sofort aufstehen und laut schreiend davonlaufen, aber ich sollte zumindest deutlich nach der Konsequenz gehen. Also wirklich die Schmerzgrenze, unter der bewerbe ich mich ernsthaft oder gucke mich jetzt mal um oder mache was auch immer. So. Dann ein Okay-Ziel, mit dem bin ich wirklich zufrieden und sage, damit, wenn ich mir jeden Ende des Monats auf meinen Gehaltszettel schaue, dann weine ich nur über die Steuern und nicht über die Gesamtzahl. So. Und dann ein Jabba-Dabba-Du-Juhu-Ziel, wo du 3 Tage kreischend unterm Kronleuchter hängst und nach München kommst, um mich zum Essen einzuladen. In ein Restaurant meiner Wahl natürlich. Seit ich das sage, werde ich übrigens ganz schön oft zum Essen eingeladen. Und dieses wirklich Großdenken, ja, nicht trauen, also was weiß ich, wenn du sagst, du willst 60.000 ist deine Schmerzgrenze, dann ist 65.000 dein Okay und 70 dein Juhu. Ganz ehrlich, Juhu ist dann mal eher 80. Weil wenn du es forderst, wirst du es halt eher bekommen. Also wenn du nicht forderst, bekommst du es halt sicher nicht. Ja, das ist so dieser zweite Teil. Und der letzte Teil dazu ist, die Persönlichkeiten auf der anderen Seite, aber auch die eigene anzuschauen. Ja, es gibt einen, das kann man vielleicht dann auch noch verlinken, so eine Kurzbeschreibung von 4, ich habe ja beim Verhandlungstango Tanzpartner, ne, Max und Maxima, so die Daten, Zahlen, Fakten, Menschen, die langsamer wollt, so tanzen, immer schön langsam, nicht zu schnell. Dann Dominik und Dominika, die Machtmenschen, die den Tango hin und her schmeißen, da fliegt der Kopf. Da sollte ich sehr gut vorbereitet sein, gesund sein und auch dagegen halten. Das sind auch die die Killerphrasen um die Ohren schmeißen. Dann Star und Stella, das sind so mehr so die Paradiesvögel, die hopsen so durch die Gegend. Da ist der Zeitpunkt sehr wichtig und dass du die nicht mit Excel-Listen, die bei Max und Maxima helfen würden, langweilst. Und dann haben wir noch Traugott und Traudel, das sind eher die Formationstänzer, ja, die, also da geht's halt wirklich um die Beziehung und die musst du halt vorher schon aufgebaut haben, bevor du dann in die Verhandlung gehst, weil das ist in der Verhandlung ein bisschen schwierig. Und sich auch mit denen mal beschäftigen und vielleicht rückwirkend gucken, wann es nicht so funktioniert hat. Vielleicht hängt's damit zusammen, dass mir ein besonderer Typ auf der anderen Seite schwerfällt.
Die Vorbereitung ist also in vollem Gange. Wir wissen, was wir können, was wir erfolgreich umgesetzt haben und was unser Ziel des Gesprächs ist. Wie geht's weiter? Hierzu nochmal ein kurzes Zitat von Claudia Kimmich aus der Folge 197.
Ich sollte gucken, was sind meine 3 bis 5 bis 10 Schlüsselargumente. Und dann sollte ich aber so gut vorbereitet sein, dass ich so gut hinhören kann, dass ich weiß, was macht es denn jetzt? Worauf springen der oder die Chefin denn an? Und dann die richtigen Argumente vernünftig platzieren und bitte auch nach jedem Argument die Klappe halten und sich nicht um Kopf und Kragen reden, ne?
Ganz im Gegenteil, Pausen sind wichtig. Nur wenn wir selbst von dem auch überzeugt sind, was wir im Gespräch argumentativ anführen, kann es auch der oder die Vorgesetzte annehmen und glauben. Und hier gibt's nochmal einen Tipp von Svetlana.
Du möchtest einen Betrag X, 10, 15 oder sogar 20% mehr haben. Genau diesen Betrag solltest du dir einmal klar machen und den auch wirklich für dich immer wieder wiederholen. Weil für viele ist es so, zum Beispiel, du startest von 60.000 auf 70.000 Euro. So. Und dann hinterfragen wir immer, ach, das ist doch sehr viel Geld, ne? Wir haben halt dieses Gefühl zu diesem großen Betrag, der fehlt uns. Und wenn du aber immer wieder dir sagst, mein Wert sind 70.000 Euro, dann fällt es dir viel einfacher, für diesen Betrag zu kämpfen und diesen Betrag auch im Gespräch zu sagen. Und warum sage ich auch immer, wir sollen so viel trainieren? Weil unser Gehirn kann im Zweifel ja nicht unterscheiden, ist etwas real oder ist etwas fiktiv. So. Und wenn wir somit wirklich das Gespräch vorher trainieren, den Betrag uns immer wieder wiederholen und den auch als starken Betrag bei uns ankern und als dritten Punkt für uns auch die Tabelle oder die Auflistung mit unseren Erfolgen mehrfach im Jahr uns laut vorlesen, dann wird genau das bei uns im Gehirn verankert und halt auch als Stärke ausgespielt. Und darum ist es halt immer wichtig, egal ob das Gespräch erst in 3 Monaten ist, sich vorher schon mal damit beschäftigen und nicht erst eine Woche vorher. Das ist zu kurz in dem Fall. Also mach das bitte so als Mittelfristplanung, hab das immer wieder im Blick, finde ich, und genau dann werdet ihr auch erfolgreich sein, weil ihr genau das ausstrahlt und genau für das kämpfen könnt, was euch zusteht in dem Fall und was auch euer Ziel ist.
Und was können wir tun, wenn es kein Budget gibt? Das ist ein häufig genanntes Argument des Gegenübers, warum es keine Gehaltserhöhung geben kann. Dazu haben wir auch mal eine Community-Umfrage gemacht, also zu den Killer-Phrasen. Und das war wirklich, ja, mit so der Topseller, also kein Budget. Hierzu hören wir die Einschätzung von Claudia Irsfeld nochmal aus Folge 62.
Da ist es auch wirklich der Punkt zu sagen, wie verarbeite ich denn jetzt meine Erfolge, meine Kompetenzen, die ich mitbringe, zu Argumenten. Also es geht ja darum, das eine ist, dass ich das vielleicht toll finde, dass ich folgende Kompetenz habe. Auf der anderen Seite ist es aber die Frage, was für Nutzen hat das denn für meine Führungskraft oder für das Unternehmen, für das ich arbeite? Und das heißt also, daraus gilt es eben, Nutzenargumente zu entwickeln und im Zweifel eben auch mal ein Gegenargument schon mal zu antizipieren, weil ich kenne vielleicht die Person schon ganz gut, wenn ich im Unternehmen bin, dann weiß ich ja, was ist das für ein Typ Mensch, ist das jemand oder was ist dem besonders wichtig und was ist vielleicht auch etwas, woran wir uns schon öfter gerieben haben, dann weiß ich, aha, das wird bestimmt wiederkommen. Also bereite ich mich darauf auch schon mal vor. Was könnte die Person sagen oder entgegenstellen und was könnte ich daraufhin wieder argumentieren und wie kann ich da meinen Punkt machen? Und da geht es auch auf jeden Fall darum, mit Alternativen ins Gespräch zu gehen. Also nicht die Zahl festzuzimmern, das ist gut, die zu haben und das ist auch ein Ziel. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer wieder Situationen, wo tatsächlich, also ein Gegenargument ist ja immer, Mensch, wir haben kein Budget, ja.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, wäre von wegen, ich weiß, genau. Was tolle Arbeit, aber Personalabteilung sagt, wir haben kein Budget, es tut mir total leid, aber ich kann dir jetzt keine Erhöhung geben.
Genau. Das ist ja auch oftmals so, und das ist richtig. Wichtig ist dann aber sozusagen den Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ja Mensch, wenn du jetzt kein Budget hast, was können wir denn da tun? Und es gibt aus meiner Erfahrung immer etwas, was sich machen lässt. Das heißt also, die in der Vorbereitung geht es auch darum, weitere wichtige Punkte für mich zu finden, die mir was wert sind. Also Das kann eine Weiterbildung sein, das kann aber auch eine Homeoffice-Lösung sein. Das kann vielleicht sein, dass es darum geht, die Arbeitszeiten zu flexibilisieren. Also das ist vielleicht nichts, was sich direkt auf meinem Konto widerspiegelt. Aber wenn ich meine Arbeitszeit flexibilisieren kann, dann entspannt es vielleicht mein Leben an sich, ja, oder ich kann mit dem Fahrrad fahren, weil ich dann nicht mehr auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen bin und habe meinen Sport schon gemacht. Das ist mir vielleicht was wert. Oder aber
ich finde ja auch so eine Idee von wegen, ich habe 2 Urlaubstage mehr im Jahr.
Oder und
dann habe ich vielleicht mal ein Jahr lang keine Gehaltserhöhung. Irgendwie für manche auch irgendwie interessant.
Genau.
Die sehr gerne unterwegs sind und immer sagen, ach, meine Urlaubstage reichen mir aber nicht.
Ja, oder diese Thematik eben auch, dass es Weiterbildung gibt. Ja? Oft werden die aus einem anderen Topf genommen. Und auch das sind ja dann wieder Tage, die das Unternehmen einsetzt. Also eigentlich meine Arbeitstage und dann eben auch die Kosten übernimmt. Und mich qualifiziert es dann vielleicht auch wieder weiter. Und das kann ich in dem nächsten Gespräch wieder einsetzen.
Trotz der guten Vorbereitung kann es dazu kommen, dass das Gespräch keinen konstruktiven Verlauf annimmt und wir das Gefühl haben, nicht gehört zu werden. Wie wir damit umgehen können, sagt uns Celine Melo-Cristino als Recruiting- und Employer Branding Managerin in Folge 157.
Wenn wirklich jemand keines deine Argumente irgendwie schätzt oder annimmt. Es hat eine alte Chefin immer gesagt, wer fragt, der führt. Und du kannst natürlich auch immer Fragen stellen und nochmal ganz klar und verbindlich erbitten sozusagen, dass dir gesagt wird, was muss ich denn leisten? Also manchmal hast du ja auch jemanden gegenüber sitzen, der kann dir das gar nicht so genau sagen und deswegen will der dir jetzt einfach nicht mehr Gehalt geben. Ne, das passiert ja auch. Und dann versuch einfach nochmal nachzufragen, was muss ich denn jetzt wirklich machen? Können wir bitte Ziele festhalten, damit wir da auf einen Nenner kommen und ich auch weiß, was ich machen muss?
Gehen wir nun davon aus, dass du entweder deine geforderte Erhöhung oder zufriedenstellende Zusatzleistung erhalten hast, heißt es, am Ball bleiben und regelmäßig nachverhandeln. Wenn du deinen Wert vielleicht nicht im eigenen Unternehmen challengen möchtest, hat Claudia Kümmich auch nochmal einen Special-Tipp für dich.
Bewerbt euch bei 3 bis 4 Unternehmen, wo ihr nicht unbedingt hinwollt, also was vom Ort nicht stimmt. Ja? Wir sind jetzt im Norden und im Süden Deutschland weit möglichst auseinander gerade.
Ja.
Da gibt es viele Orte dazwischen, wo manche Leute hinwollen, manche nicht. Oder ob die Branche vielleicht nicht stimmt. Oder ob was weiß ich will vielleicht lieber in den Mittelstand und nicht in den Konzern. Also wo der Job an sich schon stimmt, aber halt 1 bis 2 Rahmenbedingungen nicht. Und dann fordert einfach mal das Doppelte. Und ich kann euch sagen, 40% gerade meiner Klientinnen nehmen diesen Job dann an, weil sie es bekommen. Und wenn du weißt, dass es geht, dann kannst du natürlich auf der anderen Ebene auch wieder anders weiterverhandeln, ne?
Wir sind nun also gewappnet für das nächste Gehaltsgespräch und wollen in dem Moment auch abliefern. Im letzten Instagram Live mit Claudia Kümmich, was es übrigens auch als Podcast-Folge, nämlich 319, zu hören gibt, habe ich sie gefragt, wie wir schlagfertiger werden können. Und das war ihre Antwort.
Da sind wir ja gleich bei dem Thema, was ich ganz oft gefragt werde. Ist Schlagfertigkeit denn erlernbar oder kann man denn das irgendwie verbessern? Weil dann wird ja immer gesagt, ja, wieso bist du denn so schlagfertig? Dann sage ich immer, naja, Freunde, ich tue ja den ganzen Tag nichts anderes. So, also wie könnt ihr es lernen? Weil das ist nämlich, Schlagfertigkeit ist 5% Inspiration und 95% Transpiration. Also üben, 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 üben wieder, bis es euch aus den Ohrwascheln rauskommt. Und zwar legt euch am besten ein Schlagfertigkeitsbuch zu, ja, wo ihr auf der linken Seite das aufschreibt, wie es gewesen ist, das Gespräch, und immer die rechte Seite freilasst. Und immer dann, wenn euch wo auch immer die coole Antwort eingefallen ist, schreibt ihr es auf die rechte Seite mit dieser Antwort und spielt es im Geiste nochmal durch. So. Und jetzt gehen wir uns mal kurz, wandern wir mal in unser Hirn. Was passiert denn, wenn euch die gute Antwort 3 Tage später einfällt? Ja, was macht ihr? Was machst du, wenn dir die Antwort einfällt?
In dem Moment schreibe ich es dann in mein Buch.
Aber bevor du das jetzt wusstest mit dem Buch, ärgerst du dich wahrscheinlich, oder?
dass sie zu spät gekommen ist.
Ja, ich ärgere mich, und wenn ich auch keinen neuen Termin für die neue Gehaltsverhandlung habe, ärgere ich mich doppelt. Aber das ist wahrscheinlich dann auch der Moment, und dann nochmal nachzudenken.
Genau. Der Punkt ist tatsächlich, weißt du, was lernt denn dein Hirn und die guten Antworten? Ja, wenn die gute Antwort kommt und sagst, ey, du bist eine blöde Antwort, du bist zu spät, dann sagt die Antwort, alles klar, habe ich verstanden. Ich möchte nicht hier gesehen werden. Sondern was du machen musst, ist, boah, du bist super, du bist ein bisschen spät, aber du bist voll super, das nächste Mal kommst du einfach ein bisschen früher. Also freut euch über die Antwort, stampft nicht auf den Boden an, sagt, Menno, geht nicht, sondern freut euch drüber, schreibt sie ins Buch rein und spielt freudig die neue Situation und sagt, hoho, die nächste Situation kommt bestimmt, ich laufe mich schon mal warm, ja, so dass ihr dann beim nächsten Mal reagieren könnt. Und je öfter ihr das macht, ihr könnt euch auch mit Freunden zusammensetzen und euch einfach gegenseitig fiese Sachen hinhauen und einfach mal aus Spaß antworten, ja, weil dann ist es ja völlig wurscht. Also wirklich üben, üben, üben und sucht euch einfach die wildesten Sachen raus. Jetzt könnte man ja auch mal ChatGPT fragen, was die schlagfertigste Antwort ist, habe ich noch gar nicht probiert.
Üben, üben, üben. Ich glaube, das ist jetzt in der Folge gut rausgekommen. Das war generell eine ganze Menge an Input. Bevor du nun die einzelnen Folgen in voller Länge nochmal nachhörst, gibt es zum Abschluss einen Motivationskick von Sam Schüller aus der Folge 316.
Also setzt euch klare Ziele, guckt, was ihr wollt und was ihr nicht wollt, und dann entscheidet ihr nur noch danach und zieht es durch. Manchmal ist es ein Augenzwinkern durch, und bitte seht den Sinn dahinter, auch Geld zu verdienen, um Rücklagen zu schaffen, um unabhängig zu sein. Ihr dürft Geld verdienen. Ihr dürft das.
Leite die Podcast-Folge gerne weiter. Verrate uns in den Kommentaren, welche Erfolge du in Gehaltsverhandlungen bereits hattest. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann!